SRF 3.
Zwei bilden ein Team. Die SBB will im Fernverkehr mit der Südostbahn zusammenspannen. Die G20 werden bei ihrem Treffen gestört. Demonstranten halten Hamburg in Atem. 90.000 Pädophile organisieren sich im Internet. Deutschen Ermittlern ist der bisher größte Schlag gegen Kinderpornografie in Europa gelungen. Info 3 mit Damian Rast. Wer mit dem Zug von Bern nach Zürich fährt oder von Basel nach Luzern, der tut das mit der SBB. Der Fernverkehr ist nämlich in der Hand der Bundesbahn. Doch die Konzession läuft bis Ende Jahr aus und mit der Südostbahn SOB und der BLS haben zwei weitere Bahnunternehmen Interesse am Fernverkehr angemeldet. Heute nun wurde bekannt, die SOB und die SBB haben sich auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Frage an Gordin Vinzenz in Zürich: Wie soll diese Zusammenarbeit zwischen der SOB und der SBB aussehen?
Ja, einfach gesagt so, die SBB lässt die Südostbahn fahren auf gewissen Strecken. Oder anders gesagt, die SBB zahlt, die SOB fährt. Konkret geht das einerseits hier um die Gotthard-Bergstrecke, also die alte Strecke am Kirchlein von Wassen vorbei ins Tessin. Und es geht auch um die langsamen Züge, die Interregio-Züge zwischen Bern und Zürich und Zürich und Chur.
Was könnte sich denn durch diese Zusammenarbeit für den Kunden, für den Bahnkunden ändern?
Also was sich nicht ändern sollte, ist irgendetwas an den Preisen. Man wird es sehen, die Züge haben ein neues Design, werden ein neues Design haben. Da wird groß SOB draufstehen, klein aber auch noch irgendwo SBB. Und es sind moderne Züge mit Bistroabteil, mit Platz auch für Ski und Gepäck, mehr als heute. Vor allem aber auf der Bergstrecke wird man es auch am Angebot spüren. Es wird direkte Verbindungen geben, anders als heute von Basel und Luzern und Zürich bis ins Tessin über die alte Strecke. Und das wird ja jetzt beklagt, vor allem im Kanton Uri, dass das eben heute nicht so ist. Und das schadet dem Tourismus.
Was versprechen sich denn die beiden Bahnen, also die SBB und die SOB, von dieser Zusammenarbeit?
Ja, die Südostbahn mit Sitz in St. Gallen war bisher eine regionale Bahn, eine Bahn in der Ostschweiz mit einem Ast in die Zentralschweiz. Sie wird jetzt einerseits zur nationalen Bahn, das war sie bisher eben nicht, aber andererseits trägt sie trotzdem das unternehmerische Risiko nicht von diesen neuen Verbindungen. Da bekommt sie von der SBB einen fixen Gewinn bezahlt. Die SBB auf der anderen Seite bindet eine potenzielle Konkurrentin geschickt ein, spielt für sich selber Rollmaterial frei, das sie auf anderen Strecken einsetzen kann und behält doch den Finger auf diesen Strecken, weil sie bleibt offiziell die Konzessionsnehmerin, so der Plan.
Jetzt die SBB und die SOB, eben die spannen zusammen. Wie reagiert denn die BLS darauf? Weil sie hat ja eigentlich auch Interesse an gewissen Strecken angekündigt.
Ja, die Berner Bahn wollte offiziell dazu noch nichts sagen. Man sei noch in Verhandlungen, hieß es dort. Denkbar wäre es, dass es der SBB gelingt, auch diese Konkurrentin über eine Kooperation zum Beispiel bei den Zügen ins Berner Oberland mit ins Boot zu holen. SBB-Chef Andreas Mayer sagte allerdings hier vor wenigen Minuten, eine einfache Lösung sei nicht in Sicht. Klar ist, für die SBB ist dieses Zusammenspannen, für die BLS ist dieses Zusammenspannen von SBB und SOB, besonders jenes bei den Interregios Bern-Zürich, ein Dämpfer, denn auf solche Verbindungen hatte es auch die BLS abgesehen.
Informationen und Einschätzungen von Gordin Vinzenz waren das live aus Zürich. Vielen Dank. Hamburg steht unter Spannung. Heute Morgen hat dort das Gipfeltreffen der G20 begonnen, unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen. Über die Situation in Hamburg und über die Ziele des Treffens sprechen wir gleich nach den Nachrichten mit Julia Villino.
Die Arbeitslosenquote in der Schweiz ist gesunken. Sie lag im Juni bei 3% und damit 0,1 Prozentpunkte tiefer als noch vor einem Jahr. Insgesamt waren im Juni etwas über 133.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind rund 5.500 weniger als vor einem Jahr. Diese Abnahme der Arbeitslosenzahl sei relativ hoch, sagte Boris Zürcher, Leiter der Direktion für Arbeit im Staatssekretariat für Wirtschaft. Die Arbeitslosigkeit bilde sich stetig zurück, wenn auch relativ langsam. In einem Ort nahe der italienischen Stadt Neapel ist ein mehrstöckiger Wohnblock eingestürzt. Rettungskräfte sind daran, nach möglichen Opfern zu suchen. Bis zu 8 Personen würden vermisst, sagte ein Feuerwehrmann. Warum das Gebäude in sich zusammenfiel, ist derzeit nicht bekannt. Im Süden Australiens soll das weltweit größte Batteriesystem zur Speicherung von erneuerbarer Energie gebaut werden. Erstellt wird das Batteriesystem vom Elektroautospezialist Tesla. Die Energie soll ein Windpark liefern. Das haben Tesla-Chef Elon Musk und der Premierminister des Bundesstaates Südaustralien Jay Weatherill heute bekannt gegeben. Die Lithium-Ionen-Zellen mit einer Gesamtleistung von 100 Megawatt sollen bis Ende des Jahres stehen und 30.000 Häuser mit Strom versorgen. Im September vergangenen Jahres war nach einem Unwetter in Südaustralien der Strom ausgefallen. Der gesamte Landesteil mit 1,7 Millionen Einwohnern war für Tage vom Nationalnetz abgeschnitten. Der Deutsche Bundesrat, bestehend aus den Abgeordneten der 16 deutschen Bundesländer, hat die geplante Gleichstellung von Schwulen und Lesben bei der Ehe gutgeheißen. Damit können in Deutschland künftig auch gleichgeschlechtliche Paare die Ehe eingehen und dürfen auch gemeinsam Kinder adoptieren. Der Deutsche Bundestag hatte dem Gesetz bereits vergangene Woche zugestimmt. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.868 Punkten, minus 0,2%. Der Euro wird zu 1.089 Franken gehandelt und der Dollar zu 96,20 Rappen. Das Wetter. Heute und morgen ist es im Norden und Süden teilweise sonnig und oft trocken bei 30 bis 34 Grad. Gebietsweise hat es Wolken, die vereinzelt auch Schauer oder Gewitter bringen.
Info 3 Mittag.
Hamburg war schon im Ausnahmezustand, bevor das Treffen der G20 überhaupt angefangen hat. Letzte Nacht kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Und heute Morgen hatten einige Staats- und Regierungschefs Verspätung, weil ihre Limousinen von Demonstranten aufgehalten worden waren. Für uns vor Ort ist Maren Peters. Ich habe sie kurz vor der Sendung gefragt, wie die Situation in Hamburg ist.
Deutlich ruhiger als gestern Abend und in der Nacht. In Teilen der Innenstadt ist inzwischen ja ein Versammlungsverbot in Kraft getreten. Nach Polizeiangaben blockieren zwar immer noch kleine Gruppen von Leuten mehrere Straßenkreuzungen in der Innenstadt, aber diese Demonstranten oder diese Leute, die sind überwiegend friedlich. Insgesamt herrscht hier rund um das Messezentrum, wo dieser G20-Gipfel ja stattfindet, Ruhe. Angespannte Ruhe. Allerdings muss man sagen, die Sicherheitsvorkehrungen hier rund um den Gipfel, die sind extrem scharf. Es ist alles abgesperrt. Keine Autos, keine Taxis, keine Busse, aber überall Polizisten.
Sprechen wir über den Inhalt dieses Gipfeltreffens. Was ist denn das Ziel dieses G20-Treffens?
Ja, das Ziel ist zumindest, einen Minimalkonsens in wichtigen globalen Fragen zustande zu bringen. Ganz oben auf der Agenda dieses Gipfels stehen Handel und Klimaschutz. Es gibt da ja große Differenzen, vor allem zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Rest der Welt. Trump hat das Klimaabkommen von Paris gekündigt. Die Frage ist, wie es jetzt weitergeht. Beim Handel ist Trump unter dem Motto America First bisher als großer Protektionist aufgetreten. Er hat anderen Ländern Grenzsteuern angedroht. Die Gefahr eines Handelskrieges, die liegt in der Luft. Ziel wäre es, im Abschlussdokument dieses G20-Gipfels zumindest ein gemeinsames Bekenntnis gegen Protektionismus hinzubekommen. Und wenn es noch so wachsweich ist. Aber selbst das könnte schwierig werden. Das hat die deutsche Kanzlerin Angela Merkel kurz vor Beginn des Gipfels noch gesagt.
Sie haben Donald Trump schon erwähnt. Trump soll an diesem Gipfeltreffen zum ersten Mal mit Wladimir Putin zusammentreffen. Was ist von diesem Treffen zu erwarten?
Ja, Trump und Putin, die wollen bei ihrem Treffen am Nachmittag unter anderem über die Kriege in Syrien und in der Ukraine sprechen. Das bilaterale Gespräch, das ist fast zeitgleich zum Beginn des G20 oder der G20-Klimagespräche angesetzt. Ob das eher als schlechtes Zeichen für eine Minimaleinigung beim Klimaschutz gewertet werden muss, das ist im Moment allerdings noch völlig offen. Und was bei diesem Gespräch herauskommen kann, da tappen wir auch noch völlig im Dunkeln.
Sie haben es am Anfang eingangs erwähnt, eben die Demonstranten, die da demonstrieren in Hamburg. Sie haben in der Nacht mit vielen Leuten gesprochen auf der Straße. Was genau haben denn diese Demonstranten an diesem Gipfeltreffen der G20 auszusetzen?
Viele hier sagen, die G20 sind das eigentliche Problem und sie sind nicht diejenigen, die die Lösungen für die globalen Probleme parat haben. Die G20 sind verantwortlich für Klimasünden, für Kriege, für die wachsende Ungleichheit in der Welt. Und ein bisschen was ist da dran. Die wichtigsten Wirtschaftsmächte, die bestimmen natürlich den Ton in der Welt. Aber zur Erinnerung, nach der Finanzkrise, da waren die G20-Länder ja angetreten, um die Finanzmärkte strenger zu regulieren und zu verhindern, dass Großbanken wieder von Staaten gerettet werden müssen. Sie sind schon um Lösungen bemüht, aber die zu finden ist nicht einfach. Die Länder, die sind einfach zu unterschiedlich in ihren Zielen. Das sind große Industrieländer, es sind auch Schwellenländer. Aber man muss sagen, immerhin reden sie noch miteinander.
Unsere Frau in Hamburg war das, Maren Peters.
Info 3 Mittag.
Es sei der bisher größte Schlag gegen Kinderpornografie in Europa, sagen die deutschen Ermittler. Sie haben eine Kinderporno-Plattform entdeckt, auf der sich fast 90.000 Mitglieder angemeldet hatten. Sie haben Kinderpornos getauscht, gechattet, Missbräuche organisiert. Nun kommen immer mehr Details von dieser Plattform im sogenannten Darknet ans Licht. Frank Angermund von der ARD berichtet.
Weltweit sind bei den Ermittlungen zur kinderpornografischen Darknet-Plattform Elysium 14 Tatverdächtige identifiziert worden. 5 davon wurden in Deutschland, 2 in Österreich festgenommen. Das hat der Frankfurter Oberstaatsanwalt Ungefug heute mitgeteilt. Den Tatverdächtigen wird die Verbreitung kinderpornografischen Materials und einigen von ihnen der sexuelle Missbrauch von Kindern vorgeworfen. Die internationale Plattform Elysium habe weltweit 87.000 Mitglieder gehabt. Den Ermittlern sei mit der Abschaltung der Plattform der bisher europaweit größte Schlag gegen Kinderpornografie gelungen. Die 3 Hauptverdächtigen stammen demnach aus Hessen, Bayern und Baden-Württemberg. Über mehrsprachige Foren haben die Mitglieder kinderpornografische Videos und Fotos geteilt und sich zu sexuellem Missbrauch von Kindern verabredet. 29 Opfer im Alter von 2 bis 8 Jahren konnten bisher identifiziert werden. Ein 28-jähriger Österreicher soll seine beiden Kinder selbst missbraucht und anderen Mitgliedern zur Verfügung gestellt haben. Die Ermittlungen werden weltweit weitergeführt.
Wie genau man diesen Männern auf die Spur gekommen ist, ist Thema einer Pressekonferenz der deutschen Ermittler. Sie geht in diesen Minuten in Frankfurt zu Ende. Das war Info 3. Uns gibt's wieder um 5. Verantwortlich für diese Sendung waren Valerie Wacker und Damian Rast. Wir wünschen einen schönen Mittag.
Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.